du investierst da so viel in das Mentoring. Natürlich dachte ich erst, oh Gott,
ja,
bin
klar.
Ich verrückt. Und dieses verrückte Phänomen, dass danach dieses Geld fließt. Wie geht das? Das ist so magic. 2-3 Monate nach dem Mentoring habe ich so viele Batzen Geld bekommen. Ich dachte, was?
Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber mir war es ja wirklich so gruselig. Ich weiß nicht, vielleicht so 10 oder 20.000 Euro, wo ich dachte, hey, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Greifen irgendwelche Zahnräder ineinander? Ich weiß auch nicht.
Es ist eben nie zu spät, damit anzufangen, da was für sich zu tun. Und natürlich war der krasseste Impact für mich, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Das war riesig, also dieses Wagnis. Und damit will ich ja auch Vorbild sein für meine 2 Töchter.
Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Money Story. Heute spreche ich mit Nina. Sie hat bereits im Jahr 2021 das Mentoring absolviert, ist zweifache Mama und selbstständige Sexualpädagogin. Nina war 10 Jahre lang alleinerziehend, hat mit Kind in Berlin studiert und sich oft durch finanzielle Engpässe kämpfen müssen, teilweise ohne Unterhalt und ohne Rücklagen. Heute kann sie stolz von sich sagen, ich stehe finanziell endlich da, wo ich hin wollte. In Ninas Money Story erfährst du, wie sie nach einem Jahrzehnt als Alleinerziehende erfolgreich dann in nur einem Jahr ihren Notgroschen aufgebaut hat und welches wirklich simple, aber sehr effektive System dahinter steckt. Wie sie alte Glaubenssätze, wie zum Beispiel Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern, ich glaube, den haben einige von euch, von uns auch diesen Glaubenssatz, erfolgreich für sich aufgelöst hat. Wie sie mit ihrem Partner nach langem Hadern ein faires Ausgleichsmodell verhandelt hat. Da gibt es auch Tipps, wie du das vielleicht auch machen kannst. Welche typischen Denkfehler sie lange von einer Selbstständigkeit abgehalten haben und wie sie die auch ja für sich auflösen konnte. Wie sie heute ihre Preise als Selbstständige mit sehr viel Klarheit und Selbstbewusstsein kalkuliert und auch kommuniziert. Und Nina teilt außerdem, welches große Ziel sie sich damals zum Anfang des Mentorings in ihr Workbook geschrieben hat und ob sie das heute erreicht hat. Ich muss sagen, Aninas Geschichte hat mich besonders berührt und auch inspiriert, dass sie ihre Geldreise eben nicht nur für sich gestartet hat, sondern ganz besonders auch für ihre 2 Töchter, um ihnen ein Vorbild zu sein, um weiterzugeben, was sie selbst nie gelernt hat, um auch ja diesen Kreislauf aus fehlender finanzieller Bildung, negativen Glaubenssätzen endlich zu durchbrechen, was ja so über Generationen weitergegeben wird. Also hört unbedingt in diese Folge rein. Ich wünsche euch mindestens genauso viel Spaß und Inspiration, wie ich in dem Gespräch mit Nina hatte. Plus, wenn du diese Folge gerade über Spotify hörst, lass mir super gerne einen Kommentar da, das geht ja bei Spotify. Und lass mich wissen, was dich an dieser Money Story ja am meisten inspiriert hat. Wenn du über Apple Podcasts hörst oder woanders, bewerte super gerne den Podcast, schreib eine kleine Bewertung. Teil diese Folge natürlich auch sehr gerne mit deiner Freundin, Bekannten, ja, an die du vielleicht beim Hören zuallererst denken musstest. Und jetzt sehr, sehr viel Spaß mit der Folge mit Ninas Money Story. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, liebe Nina. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Own It Podcast.
Dankeschön, danke, danke, hallo.
Danke, danke, danke für den Applaus. Liebe Nina, bei dir haben wir eine besonders schöne Situation. Bei dir ist es schon ein paar Tage her, dass du das Mentoring gemacht hast und auch erfolgreich natürlich abgeschlossen hast, wie eigentlich alle. Und zwar war schon im Jahr 2021. Wir nehmen jetzt hier Anfang 2025 auf. Schaffst du es noch zurückzuspulen?
Ich gebe mir Mühe.
Einige Jahre zurückzuspulen. Mhm. Erzähl uns doch gerne mal, nimm uns doch gerne mal in die Zeit vor dem Mentoring mit, was auch immer du denkst, ein guter Einstiegszeitpunkt wäre. Mhm. Vielleicht kurz vor dem Mentoring oder was auch immer. Wie war da deine Situation bezogen auf Geld? Wie war deine finanzielle Situation? Wie war es vielleicht auch emotional bei dir? So dein Mindset, deine Einstellung zu Geld? Also oft ist es ja so, der eigentliche Pain ist ja, wie es sich anfühlt, ne, wenn man wieder mit, wenn man was ändern möchte. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Jahre noch vor dem heutigen Zeitpunkt mitnehmen, wie es da bei dir aussah.
Mhm. Ja. Als erstes, bevor ich an Geld denke, denke ich da an die Situation, dass ich gerade ein Kind bekommen hatte, ein zweites Kind. Und das ist ja irgendwie so der Klassiker, wenn man dann in die Elternzeit geht, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, man hört die Podcasts und so weiter. Und man ist ja auch in einer ganz anderen finanziellen Situation nochmal. Man ist zurückgeworfen, man hat weniger Einkommen durch das Elterngeld. Genau, so. Und da fingen dann natürlich die Gedankengänge an. Mensch, wie können wir denn, also wir auch als Familie, aber auch ich als Frau, als Mama, wie auch immer, wie kann ich mich denn auf bessere Beine stellen? Genau, ich hatte damals schon eine ganze Zeit lang alleinerziehend gelebt. Ich habe eine 17-jährige Tochter mit der ich 10 Jahre alleine war. Und diese Zeit war extrem prägend. Also das würde ich manchmal auch als fast traumatische Zeit bezeichnen, weil man fühlt sich mit so vielen Dingen einfach so allein. Und natürlich auch finanziell, vor allen Dingen, wenn man nicht besonders viel oder keinen Unterhalt bekommt. Das heißt, das Thema Geld, klar, wie für jeden, spielte für mich schon lange eine Rolle und war, also ich war einfach oft in prekären Situationen. Genau, hatte Gott sei Dank immer Hilfe von meiner Familie bekommen. Ja, und dann war ich eben in einer neuen Partnerschaft, habe dann eben ein zweites Kind bekommen und deine Podcasts gehört, bin da irgendwie, klar, wie wir so alle irgendwie mal drauf gestoßen. Fand es natürlich total faszinierend, dieses Thema auch insbesondere für Frauen, also zu dieser Perspektive auch nochmal viel zu hören, weil wir einfach viel mehr daran denken, hey, wenn ich ein Kind kriege, dann gehe ich doch danach, dann kann ich ja doch nicht Vollzeit arbeiten, oder? Und viele Männer denken da ja einfach irgendwie, das würde so einfach alles weitergehen. Ja, und dann so emotional gesehen, Money Mindset, ja, wie war ich da drauf? Ich glaube, auch ganz typisch wie bei vielen Moneypennies davor, ich habe ganz gut verdient. Also dafür, dass ich im Bildungsbereich gearbeitet habe oder noch arbeite, habe ich als Angestellte ganz gut verdient, mich da so hochgearbeitet. Ich war Dozentin an einer Fachschule für Sozialpädagogik. Gleichzeitig knebelt ein so ein Geld ja auch ein bisschen, ne, dass man in solchen Verhältnissen auch weiterbleibt, weil es ja irgendwie ganz gut sich auch anfühlt, so viel auf dem Konto zu haben. Aber irgendwie ging das auch schnell wieder raus, das Geld. Also ich war nicht so ich habe nicht sparen gelernt. Meine Mutter hat mir das nicht beigebracht. Bei ihr war das auch so, ne, von der Hand einfach ausgegeben.
YOLO.
Jo. vor allen Dingen investiert in Klamotten, in schöne Dinge, die einen umgeben. Mhm. Also so, ja, so bin ich groß geworden. Ich bin auch mehr bei meiner Mutter groß geworden. Das heißt, väterliche Impulse wie Sparen, also mein Vater ist vielleicht schon eher der Mama was anspart, habe ich nicht so mitbekommen. Mhm. Genau, und meine beiden Eltern sind auch selbstständig. Meine Mutter war auch selbstständig, sie ist leider schon verstorben. Und das heißt, ich war auch dahingehend geprägt, Selbstständigkeit heißt, du hast überhaupt kein Geld, du arbeitest dir einen Wolf.
Dieses selbst und ständig und keine Kohle, ne?
Genau, weil ich es ja quasi bei meinen nächsten, also nahestehendsten Bezugspersonen einfach so erlebt habe, dass das einfach nicht viel, da gab es keine Rücklagen, keine großen, keinen Puffer, da gab es vielleicht eher Schulden.
Aber hattest du denn schon Puffer? Weil du hast gerade gesagt, das also ist ja auch irgendwie ganz schön, so ordentlich Geld auf dem Konto zu haben. Oder meinst du damit das Einkommen, was mal am Anfang des Monats viel ist und dann eher direkt so wieder rausgeht?
Also eher so das Einkommen, was monatlich reinging. Ich habe schon versucht zu sparen. Also es gab schon mehr Versuche dann in meiner Erwachsenenzeit als jetzt als Teenie, wo ich nämlich auch auf einen Schlag ziemlich viel Geld verdient hatte. Ich habe als Model gearbeitet, so von 16 bis 21, habe echt viel Kohle gemacht.
Ah ja, wow.
Und auch da ging es halt, also es lag mal irgendwie auf dem Sparbuch, aber ich habe mir dann immer wieder was genommen und mir schöne Sachen davon gekauft.
Ja, in dem Alter ist es natürlich auch krass, ne? Das ist dann schon eine große Verantwortung auch mit relativ viel Geld. Also ich meine, mit 16 ist alles irgendwie viel Geld, so, ne?
Ja.
Das dann auch zu managen und zu handeln.
Auf jeden Fall. Das hätte das, dann jemand anderes tun sollen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, wahrscheinlich, ja. Ah, okay, aber das heißt, dein Problem war jetzt auch nie irgendwie, dass zu wenig Geld reinkommt, obwohl du gerade auch erzählt hast, so mit Alleinerziehen und so weiter, was dann natürlich schon ein bisschen enger wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber Geld kam rein, so durch den Beruf, kam rein und ist dann aber auch genauso wieder rausgegangen. Mhm. Hattest du denn Notgroschen angespart oder irgendwas?
Dann zum Mentoring hin schon. Also das ist ja auch eine Bedingung gewesen. Das war, es hat quasi auch nochmal gepusht, ne? Da jetzt wirklich auch Gas zu geben.
Ah, super.
Mhm. Genau. Ja, also ich würde sagen so, ne, über ein Jahr verteilt, dann ungefähr habe ich mir das dann da angespart.
Oh ja, aber ist ja super, ja. Das heißt, so ein bisschen so eine Sparanlage war ja schon auch da, ne? Das ist ganz interessant, weil das höre ich halt öfter, dass eben gerade die Moneypennies, ja, ich bin nicht so gut im Sparen und so, aber irgendwie ja Also bis zu einem gewissen Grad geht's ja doch, ne? So Notgroschen kriegen sie eigentlich alle. irgendwie angespart. Ja. Aber dann scheint es so, okay, jetzt habe ich Notgroschen, jetzt kann ich wieder raushauen. So, ne? Ja. So Etappenziel erreicht und okay, jetzt geht's aber weiter wie zuvor. Da fehlt ja natürlich dieser, ich sag mal, der Investmentblick da drauf. Was könnte ich mit dem Geld eigentlich noch alles machen? Und Ziele und so weiter, das lernt ihr dann noch alles im Mentoring. Und hattest du denn schon irgendwelche Rentenversicherungen oder irgendwie in irgendwas anderes investiert oder warst du komplett blank noch?
Also investiert würde ich es nicht nennen. Ich hatte, das ist auch so ganz altbacken von meiner Oma noch, irgend so ein Kram, ja, so eine Versicherung.
So ein Schiffsfonds.
Ja, ist Gotha irgendwas. Was Gutes. Ja, okay. Das habe ich erstmal schnell aufgelöst, weil das war gar nicht rentabel. Das habe ich dann nämlich ja auch nochmal mit einem ganz neuen Blick mir angeguckt.
Ja.
Genau, und habe dann ganz andere Dinge nochmal abgeschlossen. Also eine Risikolebensversicherung zum Beispiel. Also, aber viel bewusster, ne? Viel durchdachter. Mhm. Durch das Mentoring, aber auch durch die Podcasts viel bewusster auf solche Sachen geguckt.
Genau. Und du hattest gerade gesagt, du hattest schon mal versucht auch zu sparen. Das heißt, dir war schon bewusst, dass das eine gute Idee ist in der Theorie so. Und in der Praxis hat es da nicht so richtig hingehauen. Was hast du denn konkret versucht, was dann doch nicht geklappt hat? Hast du ein Haushaltsbuch geführt oder mal mit Budgets rumhantiert?
Also ich würde sagen, in den Jahren als Alleinerziehende war es wirklich sehr schwierig. Da kam ich gerade irgendwie durch. Ich habe mit Kind zusammen allein in Berlin studiert, ohne Unterstützung. Das war
krass. Das ist heftig.
Das war wirklich krass. Allein das, da bin ich schon super stolz.
Selbst mit Einkommen ist das schon krass. Also, weißt du, wenn es noch ein zweites Einkommen gäbe. Also überhaupt mit Baby und Kind studieren oder überhaupt irgendwas machen zu müssen, mit Neugeborenen und so, finde ich, sollte eigentlich verboten sein. Also weißt du, also ich finde, eigentlich sollte es da viel größeren Schutzraum geben für Mütter, gerade für Neumütter. Mhm. Ich war ja damals so überfordert, also ich würde mich schon als relativ resilient sozusagen bezeichnen. Ja. Aber ich war schon wütend, wenn ich einen Brief bekommen habe. Und dachte, wer wagt es mir, jetzt einen Brief zu schreiben? Ich bin gerade untergekommen. Ich kann diesen Brief nicht lesen. Ich verstehe gar nicht, was drin steht. So.
Ja,
und dann noch wirklich, ne? Und dann noch wirklich irgendwie zu studieren oder also irgendeine Art von Leistung zu erbringen oder an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein zu müssen. Mhm. Finde ich also absolut nicht. So familiengerecht, familientauglich, müttergerecht. Aber egal, okay, du hast auch noch studiert. Ja, klar, kein Problem.
Klar, irgendwelche Energien werden da freigesetzt. Ich kann sie nicht sagen, aber als Alleinerziehende habe ich so eine Löwensuperkräfte entwickelt.
Ja, das muss so dieser Survival-Mode sein, ne?
Ja, es ist.
Also was anderes kann es ja eigentlich gar nicht geben. Also ist nicht gesund, aber bringt einen dann halt irgendwie durch, ja.
Genau.
Okay, da war es natürlich super. Also da gab es gar keinen Raum zu sparen sozusagen. Mhm. Und nichtsdestotrotz hast du es ja dann doch auch geschafft, den Notgroschen dann hinzubekommen. Was hat sich, war es dann was im Einkommen, was sich geändert hat, dass du dann mehr hattest, um es dann auch zu sparen? Okay.
Definitiv. Mhm. Also dieses ich zahle mich zuerst Prinzip, was ich von dir gelernt habe, hat natürlich Welten geöffnet.
Das hast du angewendet. Cool.
Ja, genau. Also mit der Zeit, als ich dann mehr in die Inhalte deiner Podcasts eingestiegen bin. Und dann war es natürlich easy, weil das Geld einfach monatlich abging am ersten. Und genau, das war dann, also ich meine, das ist ja so ein kleiner Kniff, ne?
Aber ich liebe sowas ja, weil es ist ein kleiner Kniff und es hat einfach so eine enorme Wirkung.
Ja.
Und das ist ja das, was wir wollen, ne? Also ich würde mich als sehr effizient bezeichnen. So, ja, so. Das ist genau das, wonach ich suche. Diese kleinen Sachen, die aber einen riesengroßen Unterschied machen. Also diese Kosten-Nutzen ist so enorm. Mhm. Also für alle, die es jetzt noch nicht, du hast ja gerade kurz erwähnt, dieses Pay Yourself First, sich zuerst bezahlen, da geht es einfach darum, sich zu überlegen, was ist meine Sparrate pro Monat, wie viel Geld möchte ich sparen, weglegen, um was auch immer damit zu tun, zu investieren oder für langfristige, kurzfristige Sparziele oder Notgroschen anzusparen. Sozusagen... Der häufigste Fehler ist ja dann, na, ich lebe erstmal den ganzen Monat und guck mal, was übrig bleibt. Und aus Wunderhand bleibt nichts übrig. Wenn ich 20 Euro in der Tasche habe und damit zum Weihnachtsmarkt gehe, bleibt auch nichts übrig. Wenn ich 5 Euro habe, bleibt auch nichts übrig. Wenn ich 50 Euro habe, bleibt auch nichts übrig. Also
richtig,
so ein bisschen, womit man dann halt arbeitet. Und bei diesem sich zuerst zu bezahlen, geht es darum, wirklich diesen Betrag, sagen wir es mal, keine Ahnung, 100 Euro im Monat, wirklich direkt, Gehalt kommt rein, Einkommen kommt rein, Dauerauftrag, 100 Euro am 2. des Monats, zack, geht sofort auf das Sparkonto. Das ist, das dreht es einfach um. Ja, das ist nicht sparen, was vom Ausgeben übrig bleibt, nichts, ja, sondern auszugeben, was vom Sparen übrig bleibt. Und dieses sich selbst zu bezahlen, zuerst zu bezahlen, dieses sich selbst, kommt eben daher, dass man nicht erst die Miete und nicht erst das Auto und erstmal alle anderen bezahlt, sondern sich selbst in Form von dieser Sparrate. Das ist quasi ein, ja, ich bezahle mich halt selber, ne? Ich bezahle mich halt selber und verbuche es dann auf ein anderes Konto und dann ist es schon mal safe, dann ist es schon mal weg aus den Augen, aus dem Sinn und den Rest kann ich ja dann ausgeben. Fühlt sich übrigens auch viel besser an, oder? Würdest du das auch sagen?
Also am Anfang des Monats,
wenn man weiß, dass das schon erledigt ist, ne? Das ist so wie wenn man einen Tag mit Sport startet, dann weiß man, habe ich schon erledigt. Ja, jetzt ist der Rest ist auch egal. So.
Also man denkt
nicht
ja,
mehr zwingen. So.
Das stimmt und man denkt ja, also ich denke ja auch jetzt gar nicht mehr dran. Ne? Dann denke ich mal irgendwann, ja, ach, da geht ja immer das Geld ab. Ach, cool.
Also, ja, genau, man gewöhnt sich dran. Das erste Mal so, oh Gott, ja, wie soll das gehen und so weiter. Ich denke mal, ja, wenn der Staat kommt und 10% mehr Steuern fordert, müssen wir 10% mehr Steuern zahlen. So geht auch, werden wir auch schon irgendwie hinbekommen. Mhm. Das ist so eine Art so Zwangssteuer für sich selber. Und also welche wichtigeren Steuern gibt es eigentlich als die an sich selber? Aber okay, das war so der Game Changer für dich. Ja, ich liebe es total, dieses Konzept, weil es ist... Ja, es ist nur ein kleines Umdenken und mit sehr, sehr, und du hast es so geschafft, innerhalb von einem Jahr den Notgroschen anzusparen. Das ist ja Wahnsinn. Natürlich mit entsprechendem Einkommen, dann muss man natürlich auch sagen, dass es dann überhaupt erst möglich ist. Und du hattest ja auch erzählt, du hast schon einiges auch am Podcast gehört und so weiter. Hattest du denn versucht, das Thema jetzt Finanzen, Investieren, Rentenlücke auch schon mal sozusagen komplett alleine jetzt zu machen, nur mit dem Podcast oder ein bisschen Content hier, Content da?
Das ist eine gute Frage. Also das ist schon wirklich sehr lange her. Aber ich habe nicht umsonst das Mentoring dann gebucht, weil für mich war dann irgendwie schon klar, ich brauche jetzt dann doch noch mal was. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Das war natürlich sehr, sehr hilfreich. Und weshalb ich dann auch gesagt habe, ich mach's. In diesem geführten Prinzip. Und davor, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern, welche kleinen Schritte ich da noch gegangen bin, dass dieses Thema überhaupt von mir viel mehr bedacht wurde. Das ist ja erstmal etwas, dass ich dann anfange, mit Leuten darüber zu sprechen. Dass es also sowieso kein Tabuthema ist. Das war ja auch ein wichtiger Schritt, glaube ich, der erstmal den Grundstein gelegt hat für alles Weitere.
Und der Auslöser für dich zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal richtig sozusagen damit, war dann dein zweites Kind. Da hast du nochmal überlegt, so, jetzt ist mal, kann ich das mal ordnen oder gab es noch einen anderen Auslöser?
Auch das Thema Partnerschaft. Also wie können wir eine gleichberechtigte Partnerschaft leben, auch finanziell gesehen? Wir hatten schon ein gemeinsames Konto, aber da geht ja noch was, ne? Also Stichwort Ausgleichszahlung, das war für mich ganz groß Thema, weil wir einfach sehr unterschiedliche Einkommen haben und ich den größten Teil der Care-Arbeit auch typischerweise gemacht habe im ersten Jahr.
Ja.
Und so weiter. Also das war auch ein riesiger Punkt.
Okay, also ich sag mal, Änderung der Lebensumstände, als es quasi vorher war, nochmal zweites Kind, Partnerschaft. Klar, das wirft natürlich einfach neue Fragen auf, ne, wo man sich echt überlegen kann, okay, wie wollen wir das eigentlich gemeinsam gestalten? Also machen ja auch nicht alle, ne, manche gestalten ja irgendwie auch nicht oder lassen es so geschehen. Mhm. Aber gerade wenn man es sozusagen, wenn man eine bestimmte Vorstellung hat oder andersrum weiß, wie es nicht laufen soll, dann kommt man ja zwangsläufig an den Punkt, sich zu überlegen, okay, was machen wir denn jetzt, ne? Und du hast gerade schon Ausgleichszahlungen angesprochen. Wir können ja mal sozusagen ins dann jetzt so Post-Mentoring-Zeitalter starten. Habt ihr da eine Lösung für euch? Du hast es gerade gesagt, das war so ein großes Thema für dich. Habt ihr da für euch eine Lösung gefunden, wie das funktioniert mit den Ausgleichszahlungen?
Ja. Neben dem, dass es mich sehr viel Mut gekostet hat, dieses Gespräch zu führen, haben wir eine Lösung gefunden. Genau, und ich habe auch dank meiner Buddies, also die damals im Mentoring ja an meiner Seite waren, mit denen habe ich darüber nämlich auch viel davor, also vor dem Gespräch mit meinem Partner, habe ich mit meinen Buddies gesprochen, gar nicht so mit Freundinnen, sondern mit denen, die sich auch gerade so intensiv mit dem Thema Geld beschäftigt haben. Und dann haben die mich nochmal bestärkt und so und dann habe ich das eben mit meinem Partner besprochen. Und genau, wir haben da jetzt bis heute eine ganz gute Lösung gefunden. Und das fühlt sich ja viel besser an, als ne, einer verdienen immer mehr. Und, ja. In dem Fall ich, die nochmal durch die Selbstständigkeit ja auch zurückgeworfen wurde, ein bisschen, nur der Anfang ist erstmal schwer. Das fühlt sich dann einfach besser an, wenn es dann Ausgleichszahlungen gibt und,
finde ich spannend, was du gerade gesagt hast, dass du dich nicht mit deinen Freunden darüber unterhalten hast, sondern mit deinen Buddies aus dem Mentoring. Ne? Und es macht halt total viel Sinn, weil da geht es ja auch um Geld und da weiß man, okay, die sind gucken sozusagen in die gleiche Richtung, blicken in die gleiche Richtung und supporten mich halt so gerade so in dem Bereich. Magst du teilen, wie ihr dazu, du hattest gerade gesagt, dass das Gespräch hat dich sehr viel Mut gekostet. Und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen. Magst du uns da nochmal mit reinnehmen, warum dich das so viel Mut gekostet hat oder was vielleicht auch die Angst davor war? Weil ich glaube, deswegen scheuen so viele eben auch dieses Gespräch. Mhm. Und vielleicht auch, wie es dann gelaufen ist. Also musstest du Angst davor haben oder wie einfach oder schwierig war es dann, deine Lösung zu finden?
Ich hatte, glaube ich, erstmal Angst, weil wir das noch gar nicht so etabliert hatten, überhaupt viel über, also regelmäßig über Geld zu sprechen. Mhm. Da habe ich bei uns beiden auch gemerkt, da gibt es so eine Scheu, so eine Unsicherheit, weil es auch eine Ungleichheit aufmacht, die einfach per se schon immer bei uns in der Beziehung da war, durch die verschiedenen Einkommenshöhen. Und ja, ich hatte natürlich Angst, mich da sozusagen zu vertreten, für was einzustehen, was... Also nicht alle meine Freundinnen machen sowas, ne? Das war für mich jetzt noch nicht so was Normales. Das
total.
Das ist nicht so ein Küchentischgespräch, so, ja, klar, beim Frühstück, ja.
Man hat ja auch gar keine Best Practices, so, ne? Also es ist ja nicht etwas, was halt jeder macht, so dass man ja, natürlich sprechen wir irgendwie auch drüber, sondern ist so, oh Gott, wer hat das schon mal gemacht? Kann man irgendjemand sagen, was ich sagen soll? Das ist ja eine totale, herausfordernde Situation, ja. Verstehe ich total, ja.
Und es fühlte sich natürlich auch ein bisschen an, wie so vor der Chefin oder dem Chef sitzen und eine Gehaltsverhandlung durchführen. Dieses Gefühl hatte ich, ja. Weil ich bitte um etwas. Also irgendwie ist es ja eine Art Bitte. Gleichzeitig auch irgendwie eine Forderung, die ich selbstbewusst drüber bringen will. Mit so einer Selbstverständlichkeit, die ich halt ja noch nicht 100% hatte. Ich wusste nicht, wie selbstverständlich ist das für meinen Partner. Und dieses Gespräch dann durchzuführen, wie gesagt, ein paar Wochen sind da sicherlich vergangen vom Entschluss, ich mache das, bis ich ziehe es durch. Und als wir das Gespräch geführt haben, also so easy peasy, also ne, ich war da halt gut vorbereitet, so bestärkt durch alle möglichen Menschen und diese innere klare Haltung, das ist jetzt wichtig. Es geht auch um mich und
logisch, ja.
Und dann haben wir das Gespräch geführt und es hieß einfach nur okay. Also nicht jeder Partner reagiert so, ist klar, ne? Das gibt's
aber viele, aber sehr, sehr viele. Also ich habe zumindest aus unserer Bubble noch nie was Gegenteiliges gehört.
Okay.
Wirklich. Also, aber deswegen bin ich nochmal so drauf gekommen, weil ich glaube, dieses dass viele da so sich so Sorgen machen, so eine Angst vor haben, so eine Scheu vor haben, ist meistens total unbegründet hinterher. Ne? Also oft, Angst haben wir vor Dingen, die wir nicht kennen, was wir irgendwie nicht so richtig einschätzen können und so. Was ja auch fair enough ist, gerade bei dem Thema, wenn es noch nie auf den Tisch gekommen ist, vorher auch Geld ganz generell. Und gleichzeitig erlebe ich es, habe ich es eigentlich noch nie gehört, dass es dann richtig losging, dass dann der Konflikt kam und dass dann irgendwie der oder die gegenüber gesagt hat, bist du Wahnsinn, sehe ich irgendwie gar nicht ein, sondern oftmals ist dann so, stimmt das total, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja klar, machen wir das.
So. Ja,
also wie auch immer man das dann ausgestaltet, ne? Aber diese grundsätzliche Bereitschaft, weil klar, ich meine, bei einer Gehaltsverhandlung kann ich sagen, okay, wenn mir jetzt total auf die Nerven geht, dann kündige ich, gehe einen anderen Job sozusagen, ne? Aber ist bei einer Partnerschaft, das ist ja dann schon, wenn das Gegenüber sagt, nö, machen wir nicht, ja, okay, ja, und dann hängt ja noch ein bisschen was mehr dran, so, ne, als irgendwie dann zum nächsten Job zu tingeln. Von daher verstehe ich natürlich dieses die Größe oder die Tragweite auch dessen, wenn es halt nicht so läuft. Aber ich finde, das ist jetzt nochmal eine schöne Geschichte auch von dir zu hören, eine mutmachende Geschichte. So, in den allermeisten Fällen ist die Reaktion genauso, wie du sie gerade beschrieben hast. Ach so, ja klar.
So, kein Problem.
Und Thema erledigt. Ja, kein Problem. So, ja, natürlich. Also ich meine, alles andere würde mich dann irgendwie auch wundern, so, ne, weil irgendwo trifft man sich ja schon auf einer gewissen Wellenlänge und ich glaube jetzt nicht, dass Frauen, die auch einen feministischen Ansatz haben, sich da einen Partner, Partnerinnen suchen, die ja total dagegen sind und irgendwie so richtig auf das Machtgefälle beharren und so. Also gibt es sicherlich auch, aber ist, glaube ich, eher so, ich sage es mal so, in unserem Umfeld eher die Ausnahme. Also von daher, ja, sehr, sehr cool. Und habt ihr dann, wie seid ihr es dann ganz konkret angegangen? Also habt ihr beide Gehälter genommen und gesagt, oder du hast gesagt, na guck mal, eigentlich würde ich so und so viel verdienen, eigentlich müsste ich das in die Rentenkasse einzahlen, eigentlich müsste ich das in meinen ETF-Sparplan einzahlen, kann ich aber nicht, weil ich arbeite hier nicht oder kriege nur Elterngeld. Das heißt, jetzt bekomme ich 500 Euro von dir pro Monat oder wie habt ihr es konkret gemacht?
Ich muss gerade echt noch mal überlegen, aber wir haben, glaube ich, die Differenz genommen zwischen meinem Nettoeinkommen und seinem Nettoeinkommen.
Ah ja.
Und das durch zwei geteilt.
Ah, okay. Und das ging dann sozusagen Cash an dich rüber.
Ja.
Ah ja.
Also.
Ah, das ist ja schon, das ist eine gute.
Ist es gut, ja?
Ich weiß nicht. Ja, total. Also man könnte ja auch sagen, was wäre dein Gehalt? Also kommt drauf an, wie viel er es verdient. Mhm. So, ne? Aber was man ja auch machen könnte, ist zu sagen, guck mal, wenn du jetzt die Care-Arbeit übernehmen würdest und ich würde normal arbeiten gehen, würde ich das und das Gehalt bekommen, könnte so und so viel Vermögen aufbauen, das wäre dann in x Jahren irgendwie so und so viel Geld. Mhm. Also bekomme ich jetzt von dir diesen Anteil, den ich halt verpasse oder so, ne? So könnte man es ja auch. Also gibt es ja verschiedene Wege, sich dazu nähern. Am Ende ist ja auch egal, wie rum man das jetzt angeht, sondern es geht ja einfach darum, dass da ein gewisser Ausgleich halt einfach stattfindet. Und bei manchen ist es auch nicht so easy peasy möglich, dass sie einfach mal sagen, ja, okay, dann hier überweise ich dir die 500 Euro, weil die Differenz dann vielleicht auch gar nicht so groß ist oder das andere Einkommen auch gar nicht so riesig ist. Ja, es geht ja einfach, es geht ums Prinzip, finde ich auch. Und es geht darum, dass dieses Machtgefälle halt nicht so krass ist. Und es geht auch einfach darum, um sozusagen eine Wertschätzung, dass die Person, die die Care-Arbeit macht, da auch eine Wertschätzung erfährt und natürlich auch einen ganz rational faktischen Ausgleich für das, was dieser Person finanziell durch die Lappen geht. So. Von daher super cool, dass ihr das so geregelt habt.
Ja finde ich auch. Also echt das schön. War ein großer Schritt, eben auch für die ganze Beziehung. Ne? Ich glaube, wenn jemand dann wirklich eher sagt, vielleicht eher nicht, dann macht das schon auch viel mit der Beziehung.
Also, schon, ne? Ja, also stelle ich mir auch so vor, dass man da nochmal hinterfragt, so, ah, warte mal, also unter gleichberechtigt habe ich mir eigentlich was anderes vorgestellt. So, oder, also da kommt man ja dann schnell auf so einen wirklichen Wertekonflikt. Ne? Mhm. Also reden wir über Gleichberechtigung, reden wir über Fairness, sind wir ein Team? Oder findet man dann heraus? Und hey, immerhin hat man es dann herausgefunden. Ja,
wäre auch gut.
Besser jetzt als noch viel später. Mhm. Das ist dann eine sehr, sehr harte Wahrheit. Aber ich meine, weiß man es dann? Also ich meine, wie oft kommen auch dann die Frauen zu uns, die sagen, so, jetzt ist irgendwie alles komplett im Bach runter. Hätte ich es doch mal 10 Jahre vorher gewusst oder so. Trennung mit Pauken und Trompeten, Rosenkrieg und so weiter. Was vielleicht auch zu vermeiden gewesen wäre, wenn man vielleicht schon früher die entsprechenden Gespräche geführt hätte oder die Red Flags als solche identifiziert hätte, so, ne?
Auf jeden Fall, also dieses Ausgleichszahlungsgespräch würde ich natürlich empfehlen, das schon, wenn man plant, ein Kind zu bekommen, wenn man eine Familie gründen will. Aber die wenigsten tun das, weil man diese Notwendigkeit noch gar nicht so versteht oder seinen Kontostand dann noch nicht so kennt in der Elternzeit. Genau.
Ja, oder vielleicht auch davon ausgeht oder auch einfach von etwas ausgeht. So, was dann vielleicht aber gar nicht der Realität entspricht. Wenn man sagt, ja, natürlich machen wir 50-50, ja klar, wenn wir das dann so und so mal, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Oh, ja, sprech doch mal besser drüber.
Doch.
Who knows, ne? Also das ist dann so ein bisschen, vielleicht so sehr naiv, finde ich, wenn man einfach davon ausgeht, dass alle immer der gleichen Meinung sind und alles ist irgendwie immer gut. Schön, wenn es so ist, aber besser ist, so früh wie möglich zu wissen. Okay, und was hat sich noch so geändert bei dir seit dem Mentoring? Also vorher war es ja so, okay, Geld kommt rein, Geld geht eigentlich auch direkt wieder raus. Hattest dein Notgroschen angespart, das war schon mal super. Und es ist auch Ausgleichszahlung, das habt ihr auch alles gemacht während oder kurz nach dem Mentoring, weil du hattest ja gesagt, auch mit deinen Badinen, die haben dich da auch supportet. Was hat sich noch geändert? Und vor allem, das ist ja jetzt nicht nur so, ich sag mal so kurzfristig betrachtet in den letzten paar Monaten, sondern bei dir können wir jetzt wirklich über 4 Jahre sprechen. So.
Ja,
was hat sich da ganz generell getan bei dir? Und wo würdest du vielleicht auch sagen, ach, okay, ja, ist zwar jetzt schon 4 Jahre her, aber die und die Punkte, da denke ich irgendwie immer noch dran oder davon zehre ich immer noch oder haben mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Aber was, wir machen ja auch sehr, sehr viel Mindset. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie die Lage jetzt ist.
Also ich bin jetzt seit fast 2 Jahren selbstständig. Das ist natürlich sozusagen der größte Schritt, den ich gegangen bin, auch finanziell gesehen. Was das Berufliche betrifft, es hat ja auch ganz viele Auswirkungen. Ja, also als Selbstständige kann ich mir meine Zeit anders einteilen, die Aufträge an Land ziehen und so weiter. Mein Leben irgendwie noch mehr selber in die Hand nehmen. Und ich habe noch mal die Unterlagen reingeguckt und es ist so cool, weil ich habe als berufliches Ziel draufgeschrieben, Selbstständigkeit als Fortbildnerin. Und ich bin genau das. Also ich habe es geschafft.
Das war damals noch gar nicht so richtig geplant. Du hattest die Idee sozusagen. Oder also es war ja noch ein Ziel.
Es war als Ziel formuliert.
Da war es noch nicht umgesetzt.
Ja, genau. Okay. Ich war damals eben noch angestellt. Also das kennen wir alles, glaube ich, von ganz vielen Money-Stories. Dieses, ich war noch angestellt, ich war in diesen blöden Verhältnissen, die Strukturen waren doof, ich war kurz vorm Burnout. Dann mit 2 Kindern ja auch in der Zeit. Und ich habe durch das Mentoring auch gelernt, überhaupt, ich kann Glaubenssätze über Geld zum Beispiel oder alles, was so auch so drumherum ist, ich kann die auflösen, ich kann die mir anschauen. Ich würde eigentlich sagen, von dem ganzen Mentoring war das eins der wesentlichen Punkte für mich bis heute.
Ja.
Weil ich
Glaubenssatzarbeit?
Genau, weil ich dachte Selbstständigkeit heißt, man hat kein Geld, man ist eher arm und hat Schulden und einem geht's total schlecht.
Stimmt, das hattest du ja so von deinen Eltern so mitbekommen. Und trotzdem, also ist ja interessant, ne? Und trotzdem wolltest du dich selbstständig machen. Aber das war auch schon im Mentoring wahrscheinlich, dass du dann vielleicht gelernt hast, ich kann es doch ein bisschen selbstbestimmter.
Ja, doch. Also ich habe erstens klarer für mich entschieden, durch das Mentoring auch, okay, hier als Angestellte so verheizt zu werden, meine Gesundheit so aufs Spiel zu setzen. Also man wird sich dessen ja immer bewusster. Ganz viele KollegInnen von mir an der Fachschule sind ins Burnout wirklich reihenweise umgeklappt.
Oh, wow.
Weil die Strukturen wirklich sehr krass waren oder sind. Und ja, es war auf der einen Seite so ein bisschen wie so ein Ausweg. Okay, ich kann mir was selber aufbauen, weiß noch nicht ganz genau was. Habe jetzt nicht die zündende Produktidee oder ähnliches. Und dann wurde immer klarer, dass ich das Thema Sexualpädagogik toll finde und in der Zeit auch schon schwerpunktmäßig unterrichtet hatte an der Schule. Das Thema begleitet mich seit 10 Jahren ungefähr, Sexualpädagogik. Und dann habe ich gedacht, warum nicht mit einem Herzensthema, wo ich irgendwie erstmal dafür brenne, warum nicht damit auf den Markt gehen? Und diesen Schritt habe ich dann 22, also ein Jahr nach dem Mentoring, habe ich den dann umgesetzt.
Ah ja, wow, cool. Und hast du da dann auch noch Glaubenssatzarbeit gemacht, so für deine Glaubenssätze zum Thema Selbstständigkeit? Oder waren das eigentlich mit den Geldglaubenssätzen schon erledigt, waren das so die meisten?
Ja, also ich meine, zu Glaubenssatzarbeit dazu gehört ja auch überhaupt mehr über Geld zu verstehen und wie baue ich denn so ein Business auf? Also davon hatte ich ja 0,0 Ahnung. Also,
Hat keiner. Ich sage immer, wenn jemand wüsste, was dahinter steckt, wird es keiner mehr machen.
Das ist wie Kinderkriegen. Also.
Das lag mir auf der Zunge, habe ich nicht getraut, das zu sagen, aber ja, das ist
Kinderkriegen. Ja, also mit allen Höhen und Tiefen. Also einen Businessplan schreiben und so, das war ja für mich dann auch eine ganz wichtige Arbeit in der Vorgründung, wo es ja auch um Zahlen geht, wo es auch darum geht, okay, wie viel koste ich denn? Was sind meine Preise? Und da geht es ja auch wieder darum, was ist meine Arbeit wert? Und wie gehe ich raus in den Markt? Bin ich jetzt irgendwie, fange ich an mit Dumpingpreisen, um irgendwie einen Auftrag zu kriegen? Oder sage ich, nee, ich liefere hier Qualität, ich habe Erfahrung, bam.
Mhm. Und ich nehme an, du hast Letzteres gemacht.
For sure. Klar.
Sonst wäre ich auch enttäuscht gewesen.
Ja. Nee, absolut. Das war
spannend, ne?
Gut, ja.
Aber da ist ja schon wirklich, stimmt, das ist ja eine ganz krasse Verbindung von, ich sage es mal, dir als Geschäftsfrau, als Businessperson und natürlich auch deinem privaten Ich, ist ja alles eins, aber die Glaubenssätze, die man ja als Privatperson hat, hat man ja automatisch auch im Business, weil es ist ja die gleiche Person. Ich nehme mich ja sozusagen mit. Das heißt, diese Glaubenssatzarbeit, die du vorher auch schon gemacht hast, oder dein Mentoring gemacht hast, zu Geld, hat dir wahrscheinlich schon sehr stark geholfen, auch mit so einem Standing da überhaupt reinzugehen, ne? Voll. Zu sagen, ja, warte mal, ich liefere ihr Qualität und natürlich koste ich irgendwie X, also hänge ich noch mal eine Null dran. So, das ist ja auch das, was ich immer allen Frauen sage, also come on. Ja. Ich sag mal ja manchmal, wenn ich eine Rechnung bekomme von jemandem, also wo ich Kundin bin, sage ich, das ist viel zu günstig, willst du mich verarschen, das überweise ich dir nicht. Also überweise ich dann natürlich schon, aber ich denke mir, Halleluja, ja, ich hätte auch das Dreifache dafür bezahlt. So.
Ja.
Ja, interessant. Also und das ist natürlich, das ist halt eine sehr bereichernde Skill, so auch zu haben und auch mit so einem Standing rauszugehen. Das muss man sich trauen, in Anführungsstrichen. Nicht, dass man sich das nach außen überhaupt trauen muss, das ist für die meisten ja selbstverständlich, sondern sich das vor sich selber wahrscheinlich auch zu trauen, mhm, oder?
Klar, also ich sitze manchmal heute noch vor einem Angebot, ne? Wenn ein Kunde sagt, bitte schicken Sie mir ein Angebot für die Fortbildung. Ja. Und das ist jetzt irgendwie mit einer Reise verbunden, ein höherer Aufwand, ich bin 2 Tage unterwegs. Ja, dann gucke ich schon, dass das eben auch gerechtfertigt ist. Also, dass ich da auch sage, okay, wenn die mir das zahlen, dann mache ich das super, super gerne. Dann bin ich voll dabei und also da traue ich mich einfach mehr. Und trotzdem gibt es natürlich so einen kleinen Moment, denke ich, manchmal frage ich noch meinen Partner oder eine Freundin, kann ich das so rausschicken? Ja, klar, mach noch mehr. So, also
noch eine Null dran, ja.
Ja, und in meinem Bereich nicht eine Null dran, aber.
Ja. Aber wie, also wir können ja mal kurz vielleicht dabei bleiben, weil ich glaube, das ist irgendwie ganz, also ich finde es auch super spannend. Was viele daran hindert, höhere Preise, also höher in dem Sinne vor sich, also man selber definiert ja, was hoch ist und ne, da vielleicht höhere Preise zu nehmen als einem, wo man sich mit selber mit wohlfühlt. Ja, wenn man sich mit wohlfühlt, ist es wahrscheinlich noch nicht so das Ende der Fahnenstange, sage ich mal. Die größte Angst ist ja, okay, wenn ich das raushaue, dann sagen die alle nein. Ja, dann bucht mich keiner mehr, dann habe ich irgendwie, dann nehme ich lieber die Hälfte, ja, dann habe ich lieber die 1.000 Euro sicher, als vielleicht die 3.000 Euro vielleicht oder mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie mich halt nicht buchen, dass es nicht zustande kommt. Wie gehst du mit diesen Angstgedanken um?
Also die muss ich halt aussitzen, die muss ich aushalten. Mhm. Diesen Moment, wo man das Angebot raushaut, also es kostet einfach Mut und das muss ich dann aussitzen. Also das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass sie eben Nein sagen. Die meisten würden ja aber eher fragen, ach, das können wir nicht ganz zahlen, könnten sie uns noch ein bisschen entgegenkommen. Also da habe ich als Einzelunternehmerin ja auch noch einen gewissen Spielraum, ne? Ich muss jetzt keine mitarbeitenden Zahlen im Moment. Von daher, das ist ja das Worst Case. Nein, sie machen es gar nicht oder wollen es nochmal angepasst haben.
Ja.
Also da mit der Angst, ja, davon lasse ich mich gar nicht leiten. Also, also ich sag mal so, ich habe genug Anfragen, sodass ich jetzt nicht bei jedem Angebot da sitze und denke, oh Gott, wenn die mich nicht nehmen, dann bricht alles zusammen.
Das ist natürlich die beste Situation überhaupt, ne? Zu sagen, ich schön, wenn es kommt, aber muss auch nicht. Ja? Ich überlebe auch oder mein Business überlebt auch, hängt jetzt nicht an diesem einen Auftrag. Und ich meine, daran erkennt man ja auch so ein bisschen vielleicht den Erfolg der Selbstständigkeit oder des Businesses. Also gibt's da Need, ne? Also ist das überhaupt nachgefragt, was ich hier mache? Wenn ich dann so von einem einzigen Auftrag abhängig bin, das ist wahrscheinlich schon auch recht, das ist schon stressig auch, ne? Ja, genau. Und also meine Erfahrung ist ja auch, dass die Kundinnen oder Kunden, die man haben möchte, wenn man selber in einem qualitativ guten Segment unterwegs ist, auf einem guten Niveau, die zahlen das halt auch. So, ja, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass dann einer sagt, also die bescheuert irgendwie auf gar keinen Fall oder so. Sondern die haben einen ja auch gefunden. Also irgendwie hat man ja auch zueinander gefunden. Ne? Und wenn man da schon so Welten auseinander wäre von Qualität und Niveau und whatever, hätte man wahrscheinlich auch nicht zusammengefunden, ne? Also
das stimmt.
Meines Erachtens kommen höhere Preise eigentlich immer gut an, sogar besser an, als wenn einer mit Dumpingpreisen kommt, weil dann denkst du ja, also was dafür soll ich jetzt was kriege ich jetzt dafür, ne? Also ist ja einfach so dieser Perceived Value, das geht ja schon mit dem Preis los. Mhm. Also teurer Wein schmeckt viel, viel besser als günstiger Wein. Es ist einfach so, ne? Es ist so total, wenn du nicht weißt, was der kostet, kann es vielleicht sogar umgedreht sein, aber sobald du weißt, boah, diese Flasche kostet 98 Euro oder was auch immer, oh, ist der lecker. Mann, der beste Wein, den ich je getrunken habe.
3 Tage Kaffee.
Genau. Ja. Also ich glaube, höhere Preise stehen ja auch oft für höhere Qualität. Da muss man die natürlich auch liefern, ganz klar.
Klar, natürlich. Klar.
Aber das machen wir ja auch. Das machst du ja auch, das machen alle anderen da draußen auch, die das jetzt wahrscheinlich hier auch hören. Also ein Plädoyer für höhere Preise, definitiv.
Vor allem, genau. Und das, ne, dazu habe ich auch einen Kurs einfach besuchen müssen. Also diese Investition ins Humankapital, also Fortbildung, Bücher, Literatur, das war auch eine Großhilfe aus all dem, was ich von dir so gehört hatte. Und das habe ich auch sehr verinnerlicht bis heute natürlich. Weniger Geld für Klamotten ausgeben, mehr zu Humankapital, so in die Richtung. Und da habe ich dann damals ein Coaching gehabt in dieser Vorgründungsphase, wo wir gemeinsam auch nochmal auf den Businessplan geschaut haben, den optimiert haben, damit der auch durchgeht. Man kriegt ja von der Arbeitsagentur dann irgendwie auch nochmal Zuschüsse Gründungszeit, genau, für den Start.
Ja.
Und das war Gold wert. Also solche Coachings sind super. Denn die Coachin sagte auch, ja, und ab nächstem Jahr, ne, gehst du mit den Preisen dann so und so viel Prozent hoch, weil du wirst besser, du lieferst mehr Qualität, du optimierst immer wieder deine Angebote, deine Inhalte, deine Fortbildung. Ja. Solche Sachen sitzen dann total. Einfach, wenn man die hört. Also das verinnerlicht
dann. Ja, total. Ja, absolut. Und auch da wieder, wie wertvoll so ein Coaching dann ist. Ne? Also ich meine, da kann man ja im Kopf den ROI, also den Return on Investment, so leicht beziffern, ne? Wie bei uns im Mentoring ja eigentlich auch, ne? Okay, ja, wir helfen dir dabei, dass dein Geld pro Jahr, keine Ahnung, 7-8% oder was macht und wie du aus ein paar Kröten irgendwie hoffentlich dann irgendwann mal Millionäre wirst über Long Term. Und bei sowas ja auch, ne? Also da kannst du dir direkt eine Zahl hinterschreiben, ich habe, keine Ahnung, 3.000 Euro für das Coaching bezahlt. Und das hat mir aber geholfen, meine Preise so zu erhöhen, mein Mindset so zu verbessern, dass ich, also das hat man ja sofort wieder raus. Es ist ja Wahnsinn. Ja. Und es ist ja nicht nur, jemand hat auf meinen Rechnungen die Zahlen geändert, sondern es ist ja wirklich in dir. Mhm. Also du hast ja dieses ganze Know-how, du hast jetzt dieses Wissen, du hast die Kompetenzen, du hast jetzt auch das Standing, du hast das Mindset, das immer wieder zu machen. So, ne? Und genau wie mit dem Investieren ja auch. Ja, du kannst immer wieder einen neuen Sparplan für die Kinder nochmal hier optimieren, Rebalancing und so weiter. Das ist ja jetzt sozusagen für immer bei dir, dieses ganze Wissen und die Tools. Das ist für mich ein absoluter No-Brainer. Deswegen liebe ich das ja auch so, was wir halt machen, weil es ist einmal so ein One-Off, ja, die Leute anschubsen, aufgleisen und dann rollen die einfach die ganze Zeit und sammeln schön das Cash am Rande ein. Das ist einfach mega gut.
Und so genial wäre es ja, wenn es dieses Mentoring für Teenies gäbe, ja, für Teenie, also für Girls, die in dem Alter, und viele fragen ja danach auch, ne, warum haben wir das nicht in der Schule und so, also wenn ich das da schon alles gewusst hätte.
Ja, da kann man jetzt drüber philosophieren, warum das nicht in Schulen gelehrt wird und so weiter. Warum manche Politiker heute immer noch sagen, ja, die Renten sind sicher und so, okay, vielleicht wollen auch ein paar nicht, dass wir unser Geld investieren. Steile These.
Ja.
Okay, und du hast im Mentoring aber hoffentlich auch deinen Sparplan gemacht und Rennlücke ausgerechnet und so weiter, da einen Haken hintergemacht. Kinder für Kinderdepot auch schon alles angelegt oder kommt das noch?
Genau, ja. Also es ist so in der Mache, genau. Bei dem einen Kind und anderen anders schon überlegt, wie es gehen kann. Genau, da bin ich noch nicht ganz so weit, wie es vielleicht sein sollte. Jetzt bin ich in der Selbstständigkeit eben, ne, am Aufbau. Da muss jetzt auch erstmal wieder regelmäßig Geld reinkommen, um sowas dann auch zu bedienen. Aber es läuft schon mal gut an. Von daher bin ich da zuversichtlich, dass auch das für die Kinder dann super gut klappt.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade als Selbstständige ist ja auch nochmal insofern fast nochmal wichtiger, Vermögen selbst aufzubauen, weil du ja wahrscheinlich in keine Kasse sozusagen einzahlst, ne? Also gesetzliche Rentenkasse und so weiter ist ja alles.
Ja, kann man.
Muss man ja nicht unbedingt.
Muss man nicht
kann
unbedingt,
man,
genau. Mache ich schon.
Nicht, ja, okay. Ja.
Doch, das mache ich schon. Aber natürlich sind das keine großen Summen, ne? Also ich muss klar weiterhin selber einfach was besparen. Ja. Genau.
Absolut.
Und eins wollte ich nur sagen aus dem Mentoring: dieses, du investierst da so viel in das Mentoring. Natürlich dachte ich erst, oh Gott.
Ja,
bin
klar.
Ich verrückt. Also so viel habe ich natürlich noch nie für ein Coaching bezahlt oder Mentoring.
Ja.
Und dieses verrückte Phänomen, dass danach dieses Geld fließt. Wie geht das? Das ist so magic. Ich habe danach meine ersten sogenannten, also so ähnlich wie Provisionen bekommen. Die gab es vorher gar nicht, da wo ich gearbeitet habe. Mhm. Die gab es nicht. Und auf einmal im Herbst, also 2, 3 Monate nach dem Mentoring, habe ich so viele Batzen Geld bekommen. Ich dachte, was? Das ist doch, das hat die Natascha doch gesagt, das passiert.
Ja, ja. Also, glaubt mir doch da wechseln mal. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Es war bei mir genauso. Also, aber das ist, ich glaube, das ist das Fokusthema. Ich glaube, das ist das, worauf du dich konzentrierst, erweitert sich. Und die meisten Menschen geben Geld einfach keine Aufmerksamkeit. Ja, das ist so, das läuft irgendwie so mit und so weiter. Aber es ist nicht, ich tue nicht, ich, ja, wenn ich mich drauf fokussiere, wenn ich nicht drüber nachdenke, wenn ich nicht drüber schreibe, wenn ich nicht drüber, keine Ahnung, mich irgendwie damit beschäftige zwischendurch, auch mal Konto gucke, ein bisschen plane und so weiter, woher soll es dann halt auch kommen, ne? Woher soll die Energie dann auch kommen? Ich find's auch unheimlich. Also ich hatte ja wirklich, also bei mir war es ja, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, bei mir war es ja wirklich so gruselig, teilweise gerade am Anfang, dass ich weiß noch wirklich komplett genau. Ich habe auf mein Konto geguckt. Ich glaube, ich hatte ja so verschiedene Konten damals und habe auf die Zahlen geguckt und dachte so, hä, wo kommt denn das Geld her? Also jetzt gar nicht mal so, dass es so komplett, ich sag mal, offensichtlich war, dass man irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen hat oder sonst irgendwie sowas. Also irgendwoher muss es ja gekommen sein, aber anscheinend hatte ich da auch noch nicht so die Aufmerksamkeit dafür. Also ich hatte eine grobe Idee, keine Ahnung, aber ich dachte wirklich so, also ich hatte wirklich einen Moment, wo ich dachte so, das macht gar keinen Sinn. Mhm. So, da wurde irgendwas noch nicht abgebucht oder keine Ahnung. Also es war viel mehr als, ja, so, also steht ja mein Name, habe ich falsch eingeloggt. Also es war jetzt auch nicht 100.000 Euro oder so, ne, aber schon so merklich, weiß nicht, vielleicht so 10 oder 20.000 Euro, wo ich dachte, hey, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Also irgendwo mussten sie ja logischerweise hergekommen sein, aber ich hatte jetzt keine objektive Erklärung sozusagen dafür. Mhm. Aber ja, es ist, glaube ich, einfach ganz, ganz viel Wahrnehmung und ja, da greifen irgendwelche Zahnräder ineinander. Ich weiß auch nicht. Also hoffentlich werden wir in ein paar Jahren mal wissenschaftlich dazu in der Lage sein, das zu erklären. Ja. Ich meine, es gibt ja Quantenphysik und so weiter, so Erklärungsansätze gibt es ja schon. Mhm. Aber es ist natürlich, klingt immer sehr esoterisch und klingt immer sehr so, ach ja, klar, jetzt zünden sie ihre Räucherstäbchen an und Geld fällt vom Himmel oder so.
Die habe ich
so
nicht.
So ist es ja auch nicht. Genau, so ist es ja auch. Du hast ja ein großes Investment getätigt, so, ne? Also das muss man ja auch erstmal machen. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen auch, ja, wie so eine Art dann Belohnung ist und so eine Art, ja, vielleicht auch Guidance, so, ja, hast du richtig gemacht. Ja, passt. Hier, bitteschön. Ja, hier ist sozusagen der Beweis. Mhm. Ja, und wie gesagt, da draußen wird es noch irgendeine wissenschaftlich fundierte Erklärung geben, wo wir jetzt noch keine Ahnung von haben, weil wir so weit noch nicht sind. Aber es funktioniert, ja.
Ja, war auf jeden Fall ein Magic Moment.
Ja, Steuerrückzahlung, was die Leute alles finden, Geld auf der Straße. Also ich habe ja schon alle Geschichten gehört, wo ich dachte, okay, wow, ja, schön, dass du es erzählst, weil wenn ich es erzähle, glaubst du mir keiner. Ja, das ist der Marketing-Trick oder so. Also von daher bin ich immer sehr froh, wenn ihr solche Geschichten erzählt, dass ich nicht die Wahnsinnige bin, sondern es euch auch passiert.
Ja, aber ich glaube, ja, man zieht Geld dann einfach irgendwie auch nochmal anders an oder man strahlt irgendwas aus oder keine Ahnung.
Irgendwie so, das ist genauso wie mit der 5-Euro-Schein-Spar-Challenge. So, du kriegst nie 5-Euro-Scheine. Man glaubt, man kriegt nie 5-Euro-Scheine. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt spare ich mal alle 5-Euro-Scheine, die mir in die Fingerchen geraten. Ja, was meinen Sie, wie viele 5-Euro? Dann besteht die Welt auf einmal nur noch aus 5-Euro-Scheinen. So, wenn du schwanger bist, siehst du auch nur Schwangere.
Ich wollte es ja sagen, also, ja.
Ne, es ist ja wirklich so. Oder wenn du darüber nachdenkst, dir ein paar Sneakers zu kaufen, dann auf einmal alle diese Sneakers, dann denkst du, scheiße, jetzt brauche ich dir erst recht.
Stimmt.
Also es ist natürlich viel selektive Wahrnehmung, ganz klar. Aber auch, ja, irgendwas ist da noch mehr. Irgendwas in der Anziehung und so weiter. Wie gesagt, es ist da noch mehr, was wir irgendwann hoffentlich mal ganz rational erklären können. Das ist nicht immer so esoterisch gelingt. Also noch ist eine kleine Blackbox, aber ist mir auch egal, weil am Ende des Tages...
Funktioniert ja.
Wenn es funktioniert, ist es doch wurscht vorher.
Also. Ja.
Ja. Ja, super. Was würdest du denn sagen, liebe Nina, waren so deine größten Aha-Momente im Mentoring oder auch gerne seitdem? Bezug auf Geld natürlich gerne, muss aber auch nicht sein.
Ja, also ich habe es ja schon erwähnt, ne, diese Glaubenssätze aufzulösen. Ich habe ja auch nochmal geguckt, da ist ja in dem Buch irgendwie dieser Tisch gewesen.
Ja.
So, worauf fundiert eigentlich mein ganzes, mein Glauben über Geld. Und das war für mich die wichtigste Arbeit, die ja auch gleich zu Beginn gemacht wurde. Weil ich das sozusagen auch mitnehmen kann für andere Glaubenssätze. Nicht nur auf Geld bezogen, aber auch das, weil da gibt es ja immer noch welche, die ich habe. Ne? Ich darf nicht so reich sein, ich darf nicht zu reich sein, ich bin Kapitalistin. Oh, so.
Ja, klar.
Ja, das war wichtig. Ja. Sich als Frau mit Geld zu beschäftigen, ist super wichtig. Es ist notwendig. Also diese Vorstellung, da irgendwie in der Rente zu sitzen und zu wissen, man ist irgendwie arm, man könnte nicht mal sein eigenes Pflegeheim bezahlen. Die Kinder müssen einspringen, die dann auch in prekären Situationen landen. Also das wäre irgendwie gruselig und sich das einfach vorzuknüpfen als Thema, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja. Ja. Weißt du noch, welchen Glaubenssatz du da hattest? Oder fallen dir noch so ein, zwei so die Hauptglaubenssätze ein?
Ja, das finde ich, glaube ich, jetzt nicht so schön.
Schon so lange her, die sind ja ganz. Ich will sie jetzt um Gottes Willen nicht wieder hervorgraben.
Nee. Also ich hatte, klar, ich hatte zum Beispiel.
Wieder einpflanzen.
Doch, ich habe es gefunden. Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern.
Klassiker.
Ja, genau. Das habe ich einfach jahrelang ja so wirklich eigentlich selbstbestimmt praktiziert. Also, das Geld kam rein, es ging wieder raus. Und da habe ich natürlich jetzt ein ganz anderes Mindset. Dass ich das
also selbst, es bleibt jetzt bei dir,
bestimmen kann.
Ja. So. Ja, man kann durchaus bestimmen, was mit dem Geld passiert. Das ist ja das Schöne bei den Ausgaben, ne? Also Einnahmen ist abhängig von verschiedenen Faktoren, Gehaltserhöhungen, Wirtschaft, keine Ahnung, Aufträgen und so weiter. Was wir aber zu 100% kontrollieren können, sind immer unsere Ausgaben.
Mhm. Absolut.
Das ist das, was wir kontrollieren können. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann ja meine Mietausgaben nicht kontrollieren, natürlich kann sie kontrollieren. Mhm. Zwingt ja keiner in der Wohnung zu wohnen. So. Klar, bis zu einem gewissen Grad, ja.
Natürlich,
aber ich meine, ja, man kann auch in einem WG-Zimmer wohnen. Ist jetzt auch nicht verboten. Also es geht jetzt nicht darum, wie man es dann sozusagen ausgestaltet bis ins letzte Detail, aber allein diese Erkenntnis, ja, stimmt, meine Ausgaben habe ich komplett jetzt mal von Steuern abgesehen, Sozialabgaben, also was vom Staat irgendwie kommt, was Gesetz ist, aber alles andere liegt komplett in meiner Hand. Mhm. Komplett.
Absolut. Ja, also ich rede heute noch vom Mentoring. Ich empfehle immer noch Frauen, die so auf der Kippe stehen, ja, mache ich es oder nicht, die also dich schon kennen, empfehle ich das. Ich habe in meinem Umfeld auch, oder auch in der Verwandtschaft, ne, ältere Frauen, die auch sagen, oh shit, ich habe nichts, ich habe eine Scheidung erlebt. Also die so diese klassischen Themen dann ja haben und finanziell wirklich relativ blank da stehen oder sogar Schulden haben. Und es ist eben nie zu spät, damit anzufangen, da was für sich zu tun, in diese Selbstbestimmung zu kommen. Und das ist einfach auch ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und natürlich war der krasseste Impact für mich, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Also,
krass,
dass ich das mich getraut habe mit dem Hintergrund meiner Eltern. Das war riesig. Also dieses Wagnis. Ja. Mhm. Aber ich bin halt auch einfach ein mutiger Mensch. Ich muss die Dinge einmal ausprobieren. Und,
das ist eine gute Eigenschaft für Selbstständige.
Ja, das so sollte man. Ja.
Aber das heißt, da würdest du schon sagen, dass das Mentoring dich da auch nochmal unterstützt hat oder den Push gegeben hat im Hinblick auf deine Selbstständigkeit, die du dann begonnen hast?
Auf jeden Fall. Also ich habe es ja damals schon als Ziel formuliert, ganz klar. Und es ist so schön, das jetzt nach so vielen Jahren nochmal auch so nachzulesen, zu sehen, oh, krass, ich habe so viel, was ich mir damals so vorgenommen habe. Ich habe irgendwie so viel davon erfüllt und erreicht. Und wie krass ich strahlen kann. Ne? Ich stehe da in meinen Fortbildungen und bin so happy. Diese Leute um mich sind auch happy und sagen, sie machen das so toll. Also da geht einem ja das Herz auf.
Ja, voll schön. Also eigentlich auf allen Ebenen total schön.
Ja, und damit will ich ja auch Vorbild sein für meine zwei Töchter. So.
Das kommt dann noch on top. Ja, genau. Ja. Ja, denen gibst du ja auch deine Glaubenssätze und alles wieder weiter. Das unterschätzen ja viele auch. Ne? Die fragen immer, ja, was soll ich für meine Kinder machen und so. Und sage ich immer, ja, fang mal bei dir selber an. Ja, du hast schon für deine Kinder sehr, sehr viel getan. Ne? Sowohl finanziell vorgesorgt, weil sie eben dir nicht den Rücken frei halten müssen und weil du denen was Schönes vererbst. und sorg dafür, dass du dein Money Mindset irgendwie auf links mal ziehst, weil das gibst du halt auch weiter. Mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Ja, also der Sparplan für Kinder ist dann noch on top. So, ja. Aber ich meine, auch da wieder, der nützt halt auch nichts. Also wenn ich selber so ein verqueres Money Mindset habe, dass ich meinen Kindern mitgebe, dann nützt der ETF-Sparplan, das ist dann irgendwie nice to have, aber bringt mir auch nichts, wenn sie 18 sind und irgendwie immer noch sagen, ja, Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern und innerhalb von wenigen Monaten ist das Geld halt wieder weg. Ne? Ja. Also das ist so, da braucht es dann doch tiefere Arbeit und ein bisschen was Tiefgründigeres, was man denen mitgibt, als halt nur 25 Euro ETF-Sparplan. Also ja, genau. Von daher ist das eigentlich immer so dieses so der Kern, der Anfang bin halt ich. Mhm. Und das ist immer das, wollen die dann immer nicht hören, so, ja, weil das natürlich, ah, damn it, ja, ich dachte, es gibt einfach jetzt so die fixe Lösung, jetzt mache ich für die Kinder das und dann sind sie irgendwie versorgt und so weiter. Aber die beste Vorsorge für unsere Kinder ist halt, wenn wir uns halt selber gut aufstellen, sowohl vom Mindset, innerlich und gut aufstellen, als natürlich auch finanziell. Mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Wirklich gar nicht machen. So, und dann ein bisschen das Erbe noch managen und so und da ein paar schlaue Moves machen und mehr ist es eigentlich gar nicht.
Ja.
Genau. Oder sogar noch schlimmer, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ist eigentlich noch schlimmer, einen ETF-Sparplan für die Kinder zu machen, aber nicht für sich selber. Da kommt der Staat dann nämlich auch, ne, und sagt, ah ja, hier ist ja Vermögen. Mhm. Ja, du zahlst jetzt mal für das Altersheim. Das ist natürlich also auch total, ja, total bescheuert. So, also wirklich für sich selber vorsorgen, dann ist einem für alle schon gesorgt.
Das stimmt.
Mehr muss man wirklich nicht machen. Genau. Alright, liebe Nina. Ich glaube, dein Appell war schon drin in deiner letzten. Aber wenn du möchtest, kannst du auch gerne nochmal dich an die Money Pennies nochmal direkt wenden. Was müssen vielleicht Frauen wie du vor dem Mentoring, die da jetzt sitzen, sagen, ja, ach, ich weiß und müsste auch mal und so und ja, Kind und so. Was müssen die vielleicht noch hören, damit sie es dann jetzt endlich mal machen?
Puh, schwierige Frage, so den einen, weil den gibt's vielleicht gar nicht, den einen einzigen. Mutig sein, sich trauen, sich, also dieses Thema in die Hand nehmen, das ist ja auch so der Titel, ne, von dir quasi, also Own It. Das Ganze selbstbestimmt in die Hand nehmen, für sich sorgen, für sich einstehen, also auch Stichwort Ausgleichszahlung, sich selbst etwas wert sein, einfach an sich glauben und das Thema wirklich angehen und mutig sein. Das sind meine schlauen Worte.
Ja, gibt genug Gründe, es zu machen. Es gibt keinen einzigen Grund, der dagegen spricht. Es gibt auch keinen Nachteil.
Nee.
Es gibt nur Vorteile, sich um sein eigenes Geld zu kümmern.
Auf jeden Fall.
Keinen einzigen Nachteil.
Ja.
So. Und wo hat man das schon großartig im Leben? Also, naja, eigentlich überall da, wo man ein bisschen aufräumt und reflektiert und sich weiterentwickelt. Ne? Also Weiterentwicklung hat da nie einen Nachteil.
Genau.
Okay, liebe Nina, vielen, vielen Dank. Danke fürs Teilen deiner Money Story und bis ganz bald.
Ja, vielen Dank auch für die Aufnahme.
Ciao, ciao.
Tschüss.